Yes, Jesus, du bist wunderschön. Dein Name ist wunderschön. Und ich danke dir von ganzem Herzen, Jesus, dass du heute Morgen hier am Start bist, dass du hier in diesen Räumlichkeiten bist, Gott, dass du diese Stühle, auf denen wir sitzen, diesen Boden, den wir betreten, dass du den schon vorbereitet hast, Gott, und dass du gesagt hast, ich möchte diesen Menschen, die heute Morgen sich hier auf den Weg machen, die heute Morgen diesen Livestream sehen, ich möchte diesen Menschen begegnen. Das ist das, was für dich zählt, Jesus, uns zu begegnen, uns zu segnen, uns zu zeigen, dass du uns liebst, dass du einen geilen, besten Plan hast für unser Leben, Jesus. Und ich danke dir, dass wir das heute Morgen empfangen dürfen, dass wir das sehen dürfen, dass wir das schmecken dürfen. Und Gott, ich danke dir, dass du jetzt hier bist und ich bitte dich, dass du redest. In Jesu Namen. Amen. Hey, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr am Start seid. Lass uns der Band mal einen richtig kräftigen Applaus geben. Leute, vielen, vielen Dank. Danke für eure Vorbereitung, danke für euren Dienst. Natürlich auch danke an Gerd, an die Kindermitarbeiter, an die Techniker, Welcome Team, an alle, die hier beteiligt sind. Das ist richtig, richtig Hammer. Ich soll euch ganz herzlich von meiner Mutter grüßen. Liebe Grüße an meine Mutter zurück. Die wird wahrscheinlich nachher den Livestream schauen. Ihr geht soweit gut und sie freut sich aber schon, euch wiederzusehen. Und als allererstes muss ich mich heute Morgen bei euch entschuldigen, weil ich euch einen kleinen Ohrwurm mitgebracht habe und wir jetzt einen kurzen Song hören.
Du gerade lost und gebeutelt bist, war gar nicht immer diese Stimme, die dir hilft uns für immer. Hör auf die Stimme, hör was sie sagt, sie war immer da. Komm, hör auf ihren Rat, hör auf die Stimme, sie macht dich stark, sie will, dass du's schaffst. Also hör, was sie dir sagt.
Wenn ihr morgen im Büro sitzt oder bei der Arbeit seid und euch nicht konzentrieren könnt, dann tut mir das leid, weil ihr vielleicht einen Ohrwurm von diesem Song habt. Ich hatte auf jeden Fall einen und ich finde, eigentlich ist das ein ganz cooler Song, oder? Könnte irgendwie auch ein Lobpreissong sein, aber dann kommen da so Zeilen wie, hör mal besser auf dein Bauchgefühl, das bringt dich auch schon irgendwie ans Ziel so ungefähr und irgendwie überzeugt am Ende der Song doch nicht so ganz, oder? Ich finde, das Fundament dieser Message fehlt irgendwie und ist nicht ganz klar, worüber singt er eigentlich und vor allem, über welche Stimme spricht er da überhaupt die ganze Zeit? Mark Foster hat diesen Song geschrieben und gesungen und ja, wie gesagt, ich weiß es nicht, was er da meinte oder welche Stimme er da meint. Fakt ist aber auf jeden Fall, dass wir alle Stimmen hören und zwar eigentlich den ganzen Tag. Ich weiß nicht, womit du dich identifizieren kannst. Zum Beispiel hören wir die Stimme, die sagt, bring den Müll raus. Ja, einige kennen das. Eine Stimme sagt vielleicht auch, räum dein Zimmer auf. Oder eine Stimme sagt, schmatz nicht so laut. Oder eine Stimme, die ich ganz oft höre, die ist ungefähr 3 Jahre alt, die sagt, ich will was Süßes. Wir hören aber auch Stimmen wie, kauf das, weil das brauchst du auf jeden Fall. Oder kauf mein E-Book und ich verrate dir die 3 Schritte, die dich zu deiner ersten Million führen. Wir hören aber auch Stimmen wie, du bist nichts wert. Oder du bist ein Verlierer, du bist ein Loser. Wer kann schon mit dir was anfangen? Wir hören Stimmen, die vielleicht sagen, niemand liebt dich und so weiter und so weiter. Und ich glaube, uns allen ist klar, dass das, was wir hören, einen riesen Einfluss auf unser Leben hat, oder? Es hat einen riesen Einfluss auf unsere Gedanken, auf unser Herz und letztendlich auf unser Tun. Und das ist ja das, was uns ausmacht. Das heißt, das, was wir hören, ist essentiell für unser Leben. Und ich glaube auch, dass alles, was wir tun, egal ob es ein Studium ist, eine Ausbildung, einkaufen gehen, was auch immer, alles beginnt damit, dass wir etwas hören. Vielleicht auch, wenn es nur die Stimme von unserem Magen ist, die sagt, ich habe Hunger. Und die Frage, die ich uns heute Morgen stellen möchte, ist, worauf hörst du in deinem Leben? Hörst du auf Social Media? Hörst du auf deine Mutter? Hörst du auf deine Frau? Wir sind nächstes Jahr fast 10 Jahre verheiratet. Ich kann euch nur den Tipp geben, hört auf eure Frauen. Es ist besser für uns alle. Das, okay, Ali, du kannst nachher bei Irina anrufen, bei unserer Seelsorgerin in der Elim Hannover. Ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht aus Hebräer 3. Ab Vers 7, und wir lesen jetzt nur mal Vers 7, deshalb fordert uns der Heilige Geist auf, heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht, wie eure Vorfahren, als sie sich erbittert gegen mich auflehnten. Und tatsächlich ist es so, dass das ein Zitat ist aus Psalm 95. Das heißt, das ist jetzt nicht neu in der Bibel, im Hebräerbrief, im Neuen Testament, sondern es ist ein Zitat aus Psalm 95. Und wir werden hier aufgefordert von dem Autor zu hören und gleichzeitig nicht nur zu hören, sondern auch gleichzeitig unsere Herzen nicht zu verschließen, sondern unsere Herzen zu öffnen. Also dafür zu öffnen, dass das Reden Gottes, dass die Stimme Gottes in unser Herz reinkommen kann. Also nicht nur ein bisschen, sondern so, dass wir unsere Herzen aufmachen, dass die Botschaft, die Gott für uns hat, die er ausspricht, dass sie in unser Herz hineinkommt und dort Wurzeln schlägt. Und wisst ihr, als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich so, ja, ist eine richtig coole Stelle, passt, aber betrifft mich ja eigentlich nicht, weil ich bin doch ein guter Christ. Natürlich höre ich auf die Stimme Gottes und ich würde am liebsten noch mehr von der Stimme Gottes hören. Und wenn ich sie höre, dann verschließe ich doch nicht mein Herz. Ich mache doch dann genau das, was Gott mir sagt, oder? Bis ich gecheckt habe, dass ich auch gerne mal auf andere Stimmen höre. Ich höre nicht nur auf Gottes Stimme, sondern ich höre auch auf andere Stimmen und ich öffne auch mein Herz ein Stück weit für andere Stimmen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an diese Werbung von früher erinnern könnt, irgendwie mein Haus, meine Frau, mein Auto, mein Boot, mein dies, mein das. Das sind zum Beispiel Stimmen, die ab und zu den Weg in meinen Kopf und in mein Herz denken und ich fange an, mich zu vergleichen. Ja, der hat ein größeres Auto oder ein schnelleres Auto und ein besseres Haus oder was auch immer und auf einmal sind da Stimmen in meinem Kopf, in meinem Herzen, die da eigentlich gar nicht hingehören. Und sobald ich Raum für diese Stimmen schaffe, heißt es ja, dass sie Raum einnehmen. Das heißt, dass Gottes Stimme, dass Gottes Reden in meinem Herzen weniger Platz hat. Und wenn ich Pech habe, dann wird Gottes Stimme so klein, dass ich sie gar nicht mehr höre. Und ich weiß nicht, ob du diesen Moment kennst, wenn du nichtsahnend im Alltag unterwegs bist und auf einmal hörst du so eine leise Stimme, die zu dir redet. Und die Stimme sagt zum Beispiel, hey Tobias, geh mal zu dieser Person und bete mal für diese Person. Die braucht das gerade ganz, ganz dringend und ich kenne die Person gar nicht, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Oder diese leise Stimme, die sagt, Tobias, du hast ein bisschen Geld in deiner Tasche, nimm das mal, geh mal zu dieser Person hin und gib der Person mal das Geld, weil die hat gerade einen finanziellen Engpass, die braucht das Geld jetzt. Oder Tobias, geh mal zu dieser Person hin und sag das und das und das, weil das ist die Message, die ich der Person gerade sagen möchte. Vor ein paar Wochen waren meine Tochter und ich bei McDonald's. Nicht, weil ich dahin wollte natürlich, sondern weil sie dahin wollte. Sie liebt Pommes und wir sitzen da so und genießen unsere Burger. Sie ist am Spielen mit dieser Happy Meal Figur und so weiter. Und ich höre diese Stimme, die mir sagt, Tobias, nimm ein bisschen Geld und geh zu den McDonald's-Mitarbeitern, geh zur Schichtleitung und sag, ey, ihr macht einen richtig coolen Job, ihr seid Vollhammer, ich wollte euch ein kleines Trinkgeld hier lassen. Und ich denke mir so, voll die gute Idee, das mache ich auf jeden Fall. Und wir essen natürlich noch auf und so weiter. Und auf einmal, während wir essen, kommt dieser Gedanke, Tobias, das wird richtig peinlich, wenn du das machst. Das ist richtig cringe, würde man heute sagen. Was werden die Leute von dir denken? Du gehst jetzt da zur Schichtleitung und gibst dir ein bisschen Geld. Das sind irgendwie 20 Leute, die da arbeiten. Das heißt, jeder bekommt irgendwie 5 Euro, wenn es hochkommt oder sowas. Und du sagst, ey, holt euch mal einen Kaffee. Und die kriegen ja Kaffee da umsonst. Auf jeden Fall rattern diese Gedanken durch mein Hirn. Und ich denke mir so, was soll ich jetzt machen? Ist das jetzt Gottes Stimme oder nicht? Ende der Geschichte ist, meine Tochter und ich sind aus McDonald's raus. Ich habe kein Geld dagelassen, also ich habe das Essen bezahlt, logischerweise, aber nichts on top und bin da nicht hingegangen. Und ich habe mich hinterher richtig geärgert. Ich bin nach Hause gefahren und dachte so, oh Tobias, hättest du einfach machen können. Was hattest du zu verlieren? Wahrscheinlich 2-3 Stunden später hätte sich keiner mehr an dich erinnert, selbst wenn es nicht Gottes Stimme gewesen wäre, aber ich habe es nicht getan. Aber ich möchte das tun, was Gott mir sagt, aber in diesem Moment waren andere Stimmen lauter. Die Stimmen, die mir sagen, das ist peinlich, das kannst du nicht machen, was sollen die Leute von dir denken und so weiter. Aber schauen wir uns heute Morgen mal den Kontext des Hebräerbriefes an, also von Hebräer 3, Vers 7. Wir schauen 7 bis, ich glaube, 19 uns gemeinsam an. Tatsächlich ist nicht ganz klar, wer den Hebräerbrief überhaupt geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Die meisten gehen davon aus, dass Paulus das war, aber es gibt wohl keinen genauen Hinweis, dass es tatsächlich Paulus war. Und der Autor schreibt ungefähr 70 nach Christus an Juden die Jesus als ihren Retter angenommen haben. Und tatsächlich wissen wir auch nicht ganz genau, wer der Empfänger war, aber aus dem Text lässt sich eben rauslesen, dass es Juden gewesen sind, die aber dann Jesus begegnet haben, sind, beziehungsweise Jesus ihr Leben anvertraut haben. Und der Autor schreibt an sie, weil in dieser Gruppe die Gefahr besteht, dass sie ihren Glauben an Jesus wieder verlieren. Er schreibt ihnen, ey, haltet fest, bleibt standhaft. Er schreibt auch davon, ey, ihr seid ein bisschen träge, ein bisschen faul geworden. Das wollen wir doch nicht, wir wollen doch weiterkommen und so weiter. Und deswegen ermutigt der Verfasser hier, sie durchzuhalten, sich nicht von Gott zu entfernen, so wie es damals das Volk Israel gemacht hat, als sie in der Wüste unterwegs waren. Und unsere Tochter ist, wie gesagt, 3 Jahre alt jetzt mittlerweile. Und sie hatte vor ungefähr einem Monat, habe ich vorhin auch schon kurz erzählt, ihre erste Midlife-Crisis. So, sie ist morgens aufgewacht, hatte schlechte Laune. Sie hatte den ganzen Tag schlechte Laune. Sie ist abends ins Bett gegangen und hatte auch schlechte Laune. Sie hatte immer nur schlechte Laune. Sie wollte nicht in die Kita, sie wollte nur Mama. Selbst wenn Mama nur mal ganz kurz in den Keller gegangen ist, Wäsche zu holen, ist sie ausgerastet. Und sie war ungenießbar. Und Gott sei Dank ist diese Phase wieder vorbei, sie ist wieder ganz normal, sie wacht morgens auf, sie ist fröhlich, hat hier und da natürlich immer noch mal kleine Krieselchen, aber nichts Großartiges. Und ich glaube, den Israeliten ging es ganz genauso damals. Die Israeliten hatten eine Midlife-Crisis, aber so eine richtig heftige, aus der sie eigentlich nicht mehr rauskamen. Die Israeliten waren ja in Gefangenschaft in Ägypten und Gott hat sie rausgeholt und hat sie in Richtung verheißenes Land geführt. Wir kennen alle die Geschichte, so das Meer geteilt, er hat Essen vom Himmel regnen lassen, er hat Wasser irgendwo herkommen lassen, wo keins war, er hat Wasser von sauer in süß gemacht oder von bitter in süß und so weiter. Gott hat alles getan für dieses Volk und trotzdem ist das Volk immer wieder zurückgekommen, hat gesagt, wir finden das doof hier. Mose, du machst Quatsch, Gott, du versorgst uns nicht, du bist nicht treu, lass uns doch lieber zurück nach Ägypten, da hatten wir wenigstens Fleisch zu essen. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Fleisch gewesen sein soll, aber immer wieder hatten die Israeliten diese Midlife-Crisis und waren so schlecht drauf wie meine Tochter und haben einfach nur gemeckert. Ihr Mindset war komplett im Keller. Und jetzt in Hebräer, Verse 10 und 11, also Kapitel 3, Verse 10 und 11, lesen wir weiter. Voller Zorn über dieses Volk habe ich deshalb gesagt, ihr ganzes Wünschen und Wollen ist verkehrt und leitet sie in die Irre. Die Wege, die ich sie führen will, verstehen sie nicht. So habe ich in meinem Zorn geschworen, niemals sollen sie in das verheißene Land kommen, nie die Ruhe finden, die ich ihnen geben wollte. Und ich finde das ziemlich krass, was hier für ein Vergleich gezogen wird zwischen diesen Christen in der damaligen Zeit, also uns quasi, ne, die schon Jesus kennengelernt haben, und den Israeliten, die damals gesagt haben, Gott, wir finden das nicht cool, was du hier machst. Und Gott sagt dann, das gibt eine Konsequenz, ihr kommt nicht ins verheißene Land. Und ich finde das sehr, sehr, sehr krass, auch dass hier die Rede ist von dem Zorn Gottes, der dann dieses finale Urteil spricht und sagt, weil ihr mir nicht gehorcht, werdet ihr nicht ins verheißene Land kommen. Und ich denke mir so, in diesem Moment wieder, ist Gott nicht Liebe? Ist Gott nicht der gütige Gott, der das Beste für mich will, der sanftmütig ist, sanft zum Zorn und so weiter, der nicht dieser Gott ist, der oben auf dem Thron sitzt und mit seinem Hammer irgendwie auf unsere Köpfe haut? Ist Gott nicht Liebe? Und auch da muss ich wieder an meine Tochter denken. Ich will das Beste für meine Tochter, sie ist 3 Jahre alt. Ich will das Allerbeste für sie jetzt und auch in der Zukunft. Und ja, ich will, dass sie das Allerbeste aus ihrem Leben macht. Und deswegen treffe ich bestimmte Entscheidungen auch für sie jetzt schon, weil sie die noch gar nicht treffen kann. Und wenn man meine Tochter interviewen würde, dann würde sie wahrscheinlich nicht sagen, dass ich immer das Beste für sie will, sondern sie ist dann genervt. Sie sagt, ja, du gibst mir zu wenig Zucker oder zu wenig Pommes oder zu wenig Paw Patrol, Bildschirmzeit, keine Ahnung was. Und ich glaube, das ist genau die Situation, in der Gott auch ist in dem Verhältnis zu uns. Er ist der liebende Vater, der das Beste für uns will, aber wenn wir keinen Bock darauf haben, was er für uns vorbereitet hat, wenn wir keinen Bock darauf haben, ihm zuzuhören, dann kann er auch in diesem Moment nichts machen. Und mir ist klar geworden, wenn meine Tochter mich richtig nervt, so richtig, richtig doll auf die Spitze treibt und ich richtig zornig werde, richtig sauer und wütend werde, dann werde ich das, weil ich mich selber gekränkt fühle, weil ich denke, du bist 3 Jahre alt, bist du völlig bescheuert, man muss seine Zähne putzen, weil wenn du deine Zähne nicht putzt, dann fallen die aus und werden schlecht und gammeln und keine Ahnung was und du verstehst es nicht und das macht mich sehr, sehr, sehr sauer und ich merke, dass mein Zorn, den ich verspüre in meinem Leben, das ist ein egoistischer Zorn, weil es geht darum, wie es mir geht. Es geht darum, dass ich mich nicht gehört fühle, dass ich sage, Frieda, du checkst nicht, was ich von dir will, das verletzt mich. Aber wenn Gott zornig ist, dann ist es kein egoistischer Zorn, der sagt, oh, nur weil ihr mich nicht zuhören wolltet, deswegen kommt ihr nicht ins verheißene Land. Sondern Gottes Zorn ist die gerechte und heilige Antwort auf Sünde, also auf das, was uns von Gott trennt. Er möchte nicht, dass wir von Gott getrennt sind. Gott möchte nicht, dass wir von ihm getrennt sind. Und deswegen hat er seinen Sohn geschenkt, damit wir mit ihm wieder vereint sind. Er will das Beste für uns. Er ist nicht eingeschnappt und sagt so, weil ihr jetzt das dritte Mal nicht auf mich gehört habt, deswegen gibt es jetzt eine Konsequenz, sondern er will immer das Beste für uns. Und wir sind immer in seinem Fokus, egal wie sich das anfühlt, egal wie wir das sehen. Und ich habe es ja vorhin schon angeteasert, lieber Ali, wir haben bei uns eine Seelsorgestelle in der Elim, also eine Beratungsstelle, das ist die Irina Albrecht, das ist die Tochter von Johannes Justus und wir haben gerade einen neuen Verein gegründet und es geht darum, Menschen im Leben zu begleiten, es geht darum, Seelsorge zu leisten, Beratung zu machen, Coaching zu machen und ich durfte auch insbesondere letztes Jahr ein paar Sessions mit Irina machen, das ist sehr, sehr cool, man bekommt einen ganz neuen Blickwinkel auf sich selbst, auf das Leben, auf das, was Gott vielleicht auch in einen hineingelegt hat und wir erleben jetzt gerade auch in der Elim, dass das wirklich ganz krass angenommen wird und dass ganz viele Leute kommen und sagen, wow, ich will auch da rein, ich möchte weiterkommen, ich möchte wissen, was in mir vorgeht und will wissen, was der nächste Schritt ist. Und als ich bei Irina war, ist mir ein Satz ganz besonders hängen geblieben und zwar hat sie gesagt, lieber Tobias, es gibt nur eine Sache, die größer ist als Gottes Gnade. Ich habe gesagt, nein, Irina, du siehst das falsch. Es gibt keine Sache, die größer ist als Gottes Gnade. Gottes Gnade ist the best. Es gibt nichts, was uns von Gott trennen kann. Und Irina sagt, Tobias, es gibt eine Sache, die größer ist als Gottes Gnade. Und das ist unser freier Wille. Gott kann alles für mich tun. Er kann alles für mich vorbereiten. Er kann seinen Sohn ans Kreuz für mich nageln, damit ich frei von Schuld bin. Aber wenn ich sage, ich will das nicht, dann akzeptiert das Gott. Und wenn ich sage, ich will diese Gnade nicht haben, dann bekomme ich sie auch nicht. Und ich glaube, genauso war es beim Volk Israel. Das Volk Israel hat gesagt, wir haben deine Worte gehört, aber wir entscheiden uns aktiv dagegen. Wir wollen das nicht. Und ich glaube, dieser liebende Vater, Gott hat alles probiert, um sein Volk wieder zu sich zu nehmen, wieder für sich zu gewinnen und nochmal und nochmal und nochmal. Ich glaube, Gott ist an den Punkt gekommen, wo er gesagt hat und gesehen hat, sie hören meine Stimme, aber sie werden sich immer gegen mich entscheiden. Deswegen hat er gesagt, ich ziehe hier einen Schlussstrich. Ich muss einen Schlussstrich ziehen, damit die nächste Generation und die Generation danach und danach und danach, dass die nicht auch genauso werden, sondern wir müssen hier einmal Hausputz machen, sodass die nächste Generation wieder an mir dran ist und mir zuhört und auch meine Wege geht. Und das Volk Israel war ja damals in der Wüste unterwegs. Und ich glaube, dass auch wir heute in einer Wüste unterwegs sind. So, manchmal fühlt es sich zwar nicht so an, gerade in Clausthal, da ist mehr Regen als Sonne und Staub oder sowas, aber wir sind in einer Wüste unterwegs und wir sind verloren. Wir wissen nicht, wo vorne ist, wir wissen nicht, wo hinten ist, wir wissen nicht, was richtig ist, was falsch ist. Auch wenn wir gerade die neue Generation, die jetzt hinterherkommt, die wissen nicht, was richtig und falsch ist. Sie wissen nicht mal, welches Geschlecht sie haben oder was sie morgen sind oder was auch immer. Und das ist heftig. Und ich glaube, so sind wir in diesem Leben, so sind wir in dieser Welt, dass wir durch eine Wüste gehen und keine Ahnung haben, wo wir hingehen sollen. Deswegen brauchen wir auch heute noch diese Feuersäule vor uns bei Nacht und wir brauchen diese Wolke vor uns am Tag, die uns zeigt, wo es hingeht, wo Gott mit uns hin will. Und ich glaube, er hat den allerbesten Plan für uns, so wie ich den allerbesten Plan habe für meine Tochter. Und er möchte uns diesen Plan geben. Er möchte sagen, ey Tobias, das habe ich für dich vorbereitet und ich brauche diese Säulen, um ihm hinterherzulaufen, um dahin zu kommen, wo er mich haben möchte. Und so wie er damals alles für das Volk Israel getan hat, möchte er auch heute alles für dich und alles für mich tun. Und er hat alles für uns getan, hat Jesus ans Kreuz gehen lassen, damit wir frei von Schuld sind. Und deswegen möchte ich Ja sagen zu dem, was Gott für mich vorbereitet hat. Ich möchte Ja sagen, auch wenn es mich herausfordert, auch wenn ich lange Durststrecken habe, auch wenn ich mal hungrig bin und gerade nichts zu essen da ist, auch wenn ich durstig bin und gerade nichts zu essen da ist. Ich möchte festhalten an dem, was er in mein Leben gelegt hat. Ich möchte festhalten an dem, dass er gut ist, dass er einen guten Plan hat für mein Leben und nicht rumnörgeln und abfallen und sagen, das ist doch alles doof, weil ich glaube ganz fest daran, dass Gott den einzig guten Plan hat für mein Leben, für unser Leben. Und vor ein paar Wochen hatten wir Besuch, schon ein bisschen länger her, und wir hatten richtig, richtig gutes Essen. Also wirklich, wir waren sehr, sehr fein essen, und danach waren wir auch noch bei uns zu Hause und haben noch ein paar Drinks gehabt und ein bisschen gequatscht und gelabert und so weiter. Und wir hatten eigentlich ein richtig gutes Gespräch, aber mitten in diesem Gespräch fällt mir auf, boah, das ist richtig langweilig. Es ist richtig langweilig. Wir reden hier darüber, wie schlecht die Welt ist. Wir reden darüber, wie schlecht die Arbeitssituation ist, wie schlecht alles funktioniert, wie schlecht das Wetter ist, wie wenig Geld wir haben und so weiter. Und wir reden einfach nur über Sachen, die keinen Belang haben. Das waren keine Christen, die uns besucht haben. Und wie gesagt, es war alles richtig cool und chillig, aber es war richtig, richtig langweilig. Dieses Gespräch, was wir geführt haben, hatte überhaupt keine Substanz, weil wir nur darüber geredet haben, was alles schlecht läuft, und haben nicht auf das Gute geschaut, nicht auf das, was Gott für uns vorbereitet hat, sondern einfach nur uns irgendwie in Mitleid gesuhlt. Und in Hebräer 3, Vers 13, wir gehen in den nächsten Vers, da steht, ermahnt und ermutigt einander Tag für Tag, solange jenes heute gilt und Gott zu euch redet. Nur so entgeht ihr der Gefahr, euch von ihm zu verschließen, weil euch die Sünde betrogen hat. Und das, was mir klar geworden ist, wieder ganz, ganz neu ist, dass wir als Geschwister in Kirche gemeinsam unterwegs sein müssen. Wir können nicht alleine durch diese Wüste laufen. Wenn wir versuchen, alleine durch diese Wüste zu laufen, werden wir uns verirren. Und deswegen müssen wir gemeinsam am Start sein. Wir müssen gemeinsam uns auf diesen Weg machen. Wir müssen uns gemeinsam gegenseitig ermutigen, gegenseitig füreinander beten, füreinander da sein, uns an die Hand nehmen und sagen, hey, wir gehen zusammen da durch. Und der letzte Vers für heute Morgen, das ist in Hebräer 3, Vers 19. Da wird das quasi einmal zusammengefasst, worum es in dem Text davor ging. Das alles zeigt uns ganz klar, sie konnten ihr Ziel, das von Gott verheißene Land, nicht erreichen, weil sie Gott nicht vertrauen wollten. Und das ist so lustig, finde ich. Wir können es alles so drehen und wenden, wie wir wollen. Wir können Bibelstellen hoch und runter lesen, wir können Theologie studieren und was auch immer. Aber das, worum es letztendlich wirklich geht, ist, dass wir Gott vertrauen. Dass wir festhalten, auch dann, wenn es schwer ist. Dass wir bei ihm bleiben, auch dann, wenn wir das Ziel überhaupt nicht mehr vor Augen haben. Dass wir bei ihm bleiben, auch wenn es ganz, ganz dunkel ist oder wir keine Heizung haben in unserem Haus, wenn uns kalt ist. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir festhalten und dass wir ihm vertrauen. Und wenn ich mich oder mein Leben mit dem Volk Israel vergleiche, dann kann ich nur sagen, ich möchte unbedingt in mein verheißenes Land kommen. Ich möchte unbedingt dahin kommen, was Gott für mich vorbereitet hat. Und ich bin mir absolut sicher, dass es das beste Land ist, was er für mich persönlich vorbereitet hat, was er für dich persönlich vorbereitet hat. Und all das, was ich mir zusammenbaue, was ich mir in meinen Gedanken stricke, was auch vielleicht coole Optionen wären, das wird niemals so gut sein wie das, was er für mich vorbereitet hat. Aber ich bin in diesem Leben unterwegs, ich bin in dieser Wüste unterwegs, und viele Dinge, die passieren, die passen mir nicht. Und für viele Dinge, die passieren, klage ich Gott an und sage, ja Gott, ich will zurück nach Ägypten, da gab es wenigstens Fleisch. Wie bescheuert ist das? Und Gerd, du hast heute Morgen gesagt, ich habe dich belauscht in einem Gespräch, du hast heute Morgen gesagt, beim Lobpreis kommt immer die volle Power oder sowas, hast du, glaube ich, gesagt, ne? Und wisst ihr, in Momenten, wo ich in meinem Leben ganz tief unten bin, wo ich selber schon merke, dass ich meinen Fokus auf das, was Gott für mein Leben vorbereitet hat, verloren habe, dann kommt dieser Fokus wieder immer dann, wenn ich im Lobpreis bin. dann, wenn ich ihm die Ehre gebe, dann, wenn ich ihn ins Zentrum stelle und sage, Gott, du bist gut. Du bist vollkommen und ich gebe dir mein Leben. Und Lobpreis bedeutet nicht nur, dass ich vielleicht hier vorne stehe, meine Hände hebe und singe und klatsche, sondern Lobpreis kann auch sein, wenn ich alleine im Auto bin. Lobpreis kann sein, wenn ich irgendwo sitze und in meinen Gedanken bete. Lobpreis bedeutet, Gott, ich stelle dich über alles und ich gebe dir die Ehre. Ich gebe dir den Platz, der dir gebührt, nämlich du stehst über allem und du hast mein Leben in deiner Hand. Und es geht heute Morgen darum zu hören, es geht darum, unsere Herzen dafür zu öffnen. Und wisst ihr, in der Vorbereitung ist mir in vielen Stellen in meinem Leben ganz klar geworden, dass Gott vieles zu mir gesprochen hat und vieles ist in mein Herz gefallen und vieles habe ich auch umgesetzt, aber dass es echt ein paar Dinge gibt, vor allem ein paar große Dinge, die Gott in mein Herz gelegt hat, wo ich seine Stimme ganz klar gehört habe, ganz klar verstanden habe, das ist das Richtige, das ist das, wo du mich hinhaben möchtest. Und ich noch nichts gemacht habe und ich keinen Schritt vorwärts gegangen bin. Und ich habe Gott gesagt, okay, ich möchte ins Handeln kommen. Ich möchte dir vertrauen. Ich möchte diese Schritte gehen, die du für mich vorbereitet hast. Und ich glaube, dass es nicht nur mir so geht, sondern ich glaube, dass Gott zu uns allen gesprochen hat. Schon ganz, ganz oft und immer wieder. Aber ich glaube, dass es auch Dinge gibt, die wir gehört haben, wo wir wissen, da möchte Gott uns eigentlich hinhaben. Das hat er eigentlich für mich vorbereitet. Diese Richtung, in die soll ich gehen, aber irgendwie sage ich, ja, das mache ich morgen. Oder nächste Woche. Oder nächstes Jahr, 2025. Da starte ich richtig durch. Da werde ich richtig Gas geben, Gott. Da mache ich das, was du mir gesagt hast. Und ich finde das so krass, weil diese Bibelstelle, Hebräer Kapitel 3, Vers 7, beginnt mit heute. Wenn du meine Stimme hörst, dann verhärte dein Herz nicht. Und ich möchte dich heute Morgen herausfordern, ich möchte auch mich heute Morgen herausfordern, zu sagen, diese Dinge, die ich gehört habe, wo ich ganz genau weiß, Gott, das ist dein Plan für mein Leben, aber diese Herausforderung hört sich groß an, dass wir die heute anpacken, dass wir heute Ja dazu sagen und diese Bestimmung, die er für uns hat, diese Berufung, die er für uns hat, dass wir sagen, yes, ich gehe, auch wenn ich gerade hungrig bin, auch wenn ich durstig bin, auch wenn ich nicht weiß, wo oben und unten ist, wenn ich mitten in dieser Wüste komplett durstig unterwegs bin, Gott, ich vertraue dir, weil dein Plan ist besser als meiner. Dein Plan ist der beste Plan, den es jemals für mein Leben geben könnte. Und ich lade dich ein, dass wir einfach jetzt kurz unsere Augen schließen und Jesus, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du uns zeigst, wo du zu uns gesprochen hast und wo wir deine Stimme gehört haben, aber wo es noch nicht ins Herz hineingefallen ist und wo wir noch nicht ins Tun gekommen sind, Jesus. Dass du jetzt gerade in diesem Moment ganz, ganz klar zeigst, mit so einer Klarheit, wie du es noch, vielleicht noch nie gezeigt hast, dass es das ist, was du in unsere Herzen, in mein Herz ganz persönlich hineingelegt hast. Und dass du uns hilfst, Heiliger Geist, heute diese Entscheidung zu treffen. Dass du unsere Herzen weich machst, Jesus. Dass du uns klar machst, dass wir dir vertrauen können, dass du ein guter Gott bist, der nicht voller Zorn unser Leben zerschmettert, wenn wir dir dreimal nicht zuhören. Aber dass du uns auch zeigst, dass es in unserer Hand liegt, Ja zu sagen zu dem, was du vorbereitet hast, Jesus. Und wisst ihr, ich sehe so ein, vor meinem inneren Auge, ein richtig schönes Auto. Ich sage jetzt keine Marke. Es ist ein richtig, richtig schönes Auto und es steht in der Garage und es ist ready, loszufahren. Es ist ready, richtig PS auf die Straße zu bringen. Das Auto fährt über 300. Und kurz nach der Auslieferung ist aber hinten ein Reifen kaputt gegangen. Und deswegen fährt dieses Auto jetzt nicht mehr. Und der Besitzer sagt, ja, ich muss doch nur den Reifen wechseln, dann kann es losgehen. Ah, aber diese Woche ist ziemlich voll. Ich mache das nächste Woche. Ah, ich habe vergessen, den Reifen zu bestellen. Blöd, mache ich nächste Woche. und so weiter und so weiter. Und ich glaube, was dieses Bild zeigt, ist einfach, da ist richtig PS in der Garage. In deinem Leben ist richtig PS, da ist richtig Power. Aber diese Straße, diese PS kommen nicht auf die Straße, weil eine Kleinigkeit nicht stimmt. Und weil du diese Kleinigkeit vor dir rausschiebst und sagst, ey, ich mach das morgen, ich mach das morgen, ich mach das übermorgen, ich mach's nächstes Jahr. Gott, und ich bitte dich, dass wir richtig Bock darauf bekommen, mit diesem Auto loszufahren, dass wir verstehen, dass das, was du für uns vorbereitet hast, das ist einfach das Auto der Autos ist, dass es einfach das schönste und beste und schnellste Auto ist, was wir uns vorstellen können. Und dass wir unser Ja dazu geben können, dass wir unser Zutun dazu packen können, diesen Reifen zu wechseln und einfach loszufahren, Jesus. Nicht auf morgen zu schieben, nicht auf übermorgen zu schieben, sondern heute, jetzt anzupacken und loszufahren. Und ich möchte dich einladen heute Morgen, wenn du hier bist und sagst, ey, das ist genau mein Thema. Ich glaube, dass Gott mich angesprochen hat. Ich glaube, dass er was in mich hineingelegt hat, wo ich mein Potenzial noch nicht ausnutze, wo ich losfahren soll. Dann darfst du ganz kurz deine Hand heben und wir werden nochmal gemeinsam dafür beten. Wir werden das gemeinsam vor Gottes Kreuz bringen. Alle Augen sind geschlossen. Wenn du möchtest, dann kannst du jetzt ganz kurz deine Hand heben und sagen, yes, ich habe Bock loszufahren. Ich will in das Leben, in die Berufung hineinkommen, die Gott für mich vorbereitet hat. Ich möchte hören, ich möchte mein Herz aufmachen und ich möchte losfahren. Wenn du das heute Morgen möchtest, dann sag einfach yes, ich hab Bock, ich heb meine Hand und wir geben richtig Gas. Dankeschön. Möchte noch jemand losfahren heute Morgen? Yes, danke. Was für ein Auto hast du in der Garage, was da vor sich hin gammelt und eigentlich auf die Straße gehört? Ich möchte dich ermutigen, heute Morgen zu sagen, heute ist der Tag. Heute Morgen ist der Tag. Jetzt ist die Zeit. Ich will losfahren. Wenn du da bist, dann heb doch ganz kurz deine Hand und wir beten zusammen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns kennst und dass du uns siehst und dass du uns liebst, Jesus. Ich danke dir so sehr, dass du das Allerbeste für uns willst, Jesus. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, da wo unser Reifen platt ist, da wo wir Dinge vor uns rausschieben, obwohl wir eigentlich genau wissen, wo du mit uns hin willst. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, voranzugehen, Ja zu sagen, dass wir dieses Vertrauen ganz tief in unserem Herzen haben, dass du das Richtige und das Beste hast und willst für uns. Jesus, wenn Struggle kommen, wenn Herausforderungen kommen, dann bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, festzuhalten. Festzuhalten an dir, auf dich zu schauen, dass uns klar ist, ey, du willst das Beste für uns, auch wenn ich gerade in der Wüste bin. Und ich danke dir, Jesus, dass wir das jetzt gerade empfangen dürfen in diesem Moment. Dass du uns frei machst von allem Zweifel, dass du uns frei machst von aller Angst, die uns festhält, Vollgas zu geben. Ich danke dir, Jesus, dass du wirklich ein guter Gott bist und dass du ein Vater bist, der uns aufhilft, wenn wir hinfallen. Dass du nicht sauer bist, wenn wir hinfallen, sondern dass wir gemeinsam mit dir richtig durchstarten dürfen. Und während noch unsere ganzen Augen geschlossen sind, vielleicht bist du heute Morgen hier und du sagst, ey, ich kenne diesen Jesus noch gar nicht und ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Ich möchte mein Leben ihm anvertrauen, weil ich noch nie das, was ich heute Morgen gehört habe, so gehört habe. Auch dann darfst du ganz kurz deine Hand heben und ich bete gemeinsam mit dir. Alle anderen Augen sind geschlossen, deswegen keine Angst. Also wenn du heute Morgen da bist und sagst, hey, ich möchte mein Leben Jesus geben, ich möchte PS auf die Straße bringen, ich möchte das beste Leben leben, was es nur gibt, dann heb doch ganz kurz deine Hand. Wenn du heute Morgen da bist und du sagst, ey, ich möchte mein Leben Jesus anvertrauen, ich möchte dieses Leben mit ihm leben, dann heb ganz kurz deine Hand und wir beten gemeinsam. Jesus, danke von ganzem Herzen. Danke, dass du gut bist. Danke, dass du treu bist. Danke, dass wir dir unser Leben geben dürfen. Und danke, dass du das Beste, das Allerbeste für uns vorbereitet hast. Auch wenn es manchmal schwere Zeiten sind, auch manchmal, wenn es dunkle Zeiten sind. Ich danke dir, dass es trotzdem das Beste ist, mit dir unterwegs zu sein, Jesus. Danke, dass wir dich kennen dürfen. Und danke, dass wir dich in unserem Leben haben. Amen.